Akkor rögtön következik dr. Csernei Balázs, veszprémi teológiai tanár, Münchenben végzett, apostolok cselekedetési János szakember. Gleichfolgt professzor Balázs Csernei, az veszprémi teológiai professzor, de München studiert hat, und sein Fachgebiet ist die Apostelgeschichte und Johannes.
Schönen guten Morgen allen. Es ist eine Ehre, wieder hier zu stehen und die Möglichkeit, einige Gedanken mit Ihnen zu teilen. Ich möchte heute früh über einige Aspekte der Familienmetaphorik im Galaterbrief sprechen. Meine Ausführungen sind noch nicht ganz fertig. Es ist noch sozusagen noch im Entstehen. Und ich möchte vier Einheiten bringen. Vor allem eine Einleitung, dann die Verwendung der Familiensprache im Galaterbrief, dann die Entstehung der Familie Gottes, dann eine Vertiefung, um welche Familie geht es, und einige Schlussfolgerungen. Zum Einleitung drei Punkte. Paulus und auch seine Gegner in Galatien gehen davon aus, dass es zwei mögliche Existenzebenen gibt für den Menschen. Eine Ebene der, sagen wir mal, Sünde und die gerechtfertigte Ebene. Und es ist auch klar, dass man von der Sünde, von der Knechtschaft der Sünde zu Freiheit kommen soll. Die Streitfrage ist, auf welchem Weg geschieht das? Paulus betrachtet seine Sendung darin, dass er die transformative Kraft der persönlich angenommenen Christusbegegnung, von ihm meist Glauben genannt, zu entfalten und diesem Prozess denkerisch zugänglich zu machen. Da in Galatien eben die Quelle der transformativen Kraft umstritten wurde, geht es um Glaube oder um Gesetzeswerke, ganz vereinfacht zu sagen, beleuchtet er in mehreren Zugängen das Christusereignis, wie wir das auch gerade gehört haben, und erfaltet er dazu das in der Verkündigung Jesu begründete metaphorische Konzept der Familie. Dieses Konzept Familie hat sich inzwischen ziemlich verfestigt. Es ist also auf den ersten Blick nicht mehr fähig, die Neuheit der Christusbegegnung intellektuell und auch emotionell zugänglich zu machen. Ich möchte einige Punkte dieses Prozesses zugänglich zu machen oder nachvollziehbar zu machen. Zweitens, in der Einleitung was ganz Grundsätzliches: Das Wort Familie kommt in der Bibel praktisch nicht vor. Stattdessen spricht man über Haus. Das ist ein weiter gefasster Begriff als unser Familienbegriff. Das Haus umfasst alle, die in einem Haushalt wohnen: den Hausherrn, seine Familie, seine Frau, seine Kinder, die Angestellten, die Sklaven. Das Haus ist nicht nur der Ort, sondern auch der Gemeinschaft derer, die in einem Haushalt leben. Seit ihrem Anfang werden die Innenbeziehungen in der Jesusbewegung mit familiären Worten beschrieben. Dies gilt selbstverständlich auch bis heute. Man nennt Gott Vater, man spricht über Sohn, wenn man über Jesus spricht, und wenn man in eine Kirche kommt, egal in welche Konfession, dann wird über Geschwister gesprochen. Das ist für uns ganz selbstverständlich. Sowas gibt es mindestens in Ungarn nur in einer Kneipe, wenn man schon genug getrunken hat. Sonst ist das praktisch unbekannt. Da diese Bilder nicht mehr so ganz neu sind, ist ihre Wirkkraft mit der Zeit verloren gegangen. Ich möchte das nachzeichnen, welche Kraft diese Bilder haben. Und drittens, in der Einleitung möchte ich noch darauf hinweisen, dass Bilder und Metapher große Chancen und mindestens so große Grenzen haben. Bilder und Metaphern lassen zwar bestimmte Seiten der Wahrheit in neuem und in großem Licht erscheinen, blenden dafür andere Aspekte aus. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Metaphern-Theorie eingehen, da kann man an vieler Ort nachlesen. Dann zum ersten wesentlichen Punkt, Verwendung der Familiensprache im Galaterbrief. Paulus nennt im Galaterbrief einiges aus seiner Familie, natürlich nicht so ausführlich, aber er spricht über seine eigene Mutter, über seine Auserwählung vom Mutterleib an. Das ist mal eine familiäre Bezeichnung. Er nennt die Väter, und wenn er die Väter nennt in 1,14, dann denkt er natürlich an seine Vorfahren im Judentum. Und in diesem Fall sind die familiären Begriffe kein Bilder, beschreiben vielmehr die Verwandtschaft des Paulus in kleinerem und in größerem Umfang. Er übernimmt die familiäre Grundmetapher wohl durch Vermittlung anderer von Jesus selbst, der sein Gott als Vater genannt hat. Auf die Religionsgeschichte Wege möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Es geht hier in erster Linie um eine theologische Vater-Sohn-Beziehung. Jesus ist der Sohn Gottes. Damit wird deutlich, dass Jesus seine Gottesbeziehung als Vater-Sohn-Beziehung erlebt hat und diese Beziehung seinen Jüngern mitgeteilt hat. Die Familienmetaphorik ist hier eine theologische. Es ist praktisch das Innerleben Gottes. Das wird übertragen auf die Gläubigen. In Christus sind die Gläubigen Söhne bzw. Töchter Gottes genannt. In diesem Fall wird der theologische Grundmetapher auf eine anthropologische Ebene übertragen. Das ist die erste Übertragung. Und die Konsequenz davon ist eine ekklesiologische. Christen nennen sich Geschwister, aber sie werden sowohl als Söhne Abrahams als auch Söhne des Paulus genannt. Zum Beispiel in 4,19 spricht Paulus darüber, dass er praktisch in Geburtswehen liegt, wenn er die Galater neu geboren will. Er nennt sich hier praktisch eine Mutter. Da sieht man, welcher große Umfang hier besteht. Das Wesentliche ist, dass einzig Gott der Vater ist, sonst wird niemand als Vater bezeichnet. In einem zweiten Schritt beschreibt Paulus in Galater 4,1-7 die Entstehung der christlichen Familie. In diesen Versen beleuchtet Paulus das, was er in den vorherigen Versen schon ausgeführt hat. Ich bin sehr froh, dass Herr Bodoch ja vor mir gesprochen hat. Er hat die Abraham-Sohnschaft und dessen Segen für uns hier schon dargestellt. Paulus beschreibt diesen Prozess mit der Metaphorik der Familie. Hier verwendet er zwei Bilder. In den ersten drei Versen in Kapitel 4 spricht er über Söhne und Knechte. Er unterscheidet die Sohnschaft von Knechtschaft und die Entwicklung der Identität der Söhne. Es geht darum, welche Rolle man in einem Haus spielt. Die Rolle der Söhne, wenn sie klein sind, und die der Sklaven kann man auf den ersten Blick nicht unterscheiden. Das ist praktisch dieselbe Rolle. Erst der volljährige Sohn kann vom Sklaven unterschieden werden in der Rollenverteilung. Paulus hat das Ziel, den Christen zu zeigen, dass sie Söhne sind. Sohn bezieht sich hier natürlich auf einen rechtlichen Status. Dies gilt natürlicherweise auch für Frauen, auch wenn Paulus das nicht immer eigens ausspricht. Im Vers 4 kommt die eigentliche Wende, wo der Sohn Gottes Teil einer menschlichen Familie wird. Hier wiederum nicht in einem Bild, sondern hier spricht Paulus, ziemlich knapp natürlich, aber trotzdem, über die Familie Jesu. Jesus ist Sohn Gottes und Sohn einer Frau. Jesus ist von einer Frau geboren und für Paulus ist es wichtig, dass Jesus in eine Familie hineingeboren wird. In Vers 5 zeigt Paulus, was der Ziel dieses Vorganges in Vers 4 ist. Es geht um die Auskaufung von der Knechtschaft, damit man eine neue Rolle in derselben Familie haben kann. Paulus nennt es Hyotesia, eine zu Sohne Adoption. Die neue Rolle in der neuen Familie ist die Sohnschaft. Das ist ein rechtlicher Begriff, der die Gegenwart und die Zukunft verbindet. Die Erbe, der Sohn, der Erbe ist, ist von der Zukunft her verstehbar. Er wird einmal etwas erben, aber diese Zukunft bestimmt auch die Gegenwart. Und die Folge dieses Vorganges ist, dass der Vater Jesu als Vater der einzelnen Christen und der Gemeinde gilt, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nicht in das Bild über die Familie mit einbezogen. Paulus sagt, dass wir eben in diesem Geist aber Vater rufen können. Thomas Süding unterstreicht, dass es hier um ein Gebet geht, und es wird hier immer wieder diskutiert, ob es hier um das Vaterunser geht oder nur um diesen Ruf. Aber wenn es hier um einen Ruf geht, dann ist es nicht nur ein ziemlich müde ausgesprochener Abba-Vater, wir kennen das schon, wenn wir ein Vaterunser mal so hermurmeln vor uns, sondern es ist ein Jubelruf, wie wenn zum Beispiel bei einem wichtigen Fußballspiel ein Tor fällt, dann sagt man nicht, ja klar, das ist halt mal ein Tor. Das ist ein ganz anderer Ruf. Ein Ruf, was zeigt, dass man dazugehört, dass man jetzt näher zum Sieg ist. Hier geht es nicht um einen Sieg, nicht nur vage Verbindungen, dass eben meine Nationalmannschaft oder meine Lieblingsmannschaft ein Tor geschossen hat, sondern es geht darum, ich habe jetzt einen Vater, nämlich Gott, Gott, der sonst in der Zeit des Paulus ziemlich unzugänglich ist. Jürgen Becker fasst das mit den Worten zusammen: Die Gemeinde ist mit Gott geradlinig und erstgradig verwandt. Also sind alle Zwischeninstanzen Mose folgender Elemente überflüssig, hat Gott den Geist seines Sohnes in die Herzen der Gläubigen gesandt. Zitat Ende. Daraus folgt in Vers 7, dass die Söhne auch Erben sind, und zwar Erben durch Gott. Die Christen sind praktisch auf derselben Ebene wie Christus. Man gehört also zur Familie Gottes. Aber um welche Familie geht es? Hier wurde immer wieder über Abraham gesprochen und zum Recht, da für Paulus es auch sehr wichtig ist, dass die Christen Nachfolger und Söhne Abrahams sind. Im Galater 4, 22 bis 31 vertieft es Paulus. Das ist eine Schriftauslegung. Ich möchte jetzt auf die Methoden dieser Auslegung nicht eingehen, sondern nur die wesentlichen Elemente in diesem Familienbild eingehen. Paulus vergleicht hier praktisch zwei Söhne desselben Abrahams. Beide, Ismael und Isaak, sind Söhne Abrahams, leibliche Söhne natürlich. Aber dass jemand ein leiblicher Sohn Abrahams ist, das ist kein ausreichendes Kriterium dafür, zur richtigen Familie und zur Familie Abrahams zu gehören. Offensichtlich gab es Patchwork-Familien nicht nur im 20. und 21. Jahrhundert, sondern schon im Falle von Abraham. Welche ist die richtige Familie? Welche sind die richtigen Nachkommen? Im Vers 23 spricht Paulus über die Art und Weise der Sohnschaft. Es gibt zwei Arten von Sohnschaft. Eine der natürlichen Sohnschaft, wo Ismael geboren wird durch eine sozusagen ganz natürliche Zeugung. Und das wird gegenübergestellt zur Zeugung aufgrund der Verheißung. Die natürliche lässt sich als menschlich gangbaren Weg beschrieben. Der andere ist der von Gott bewirkte Weg. Der natürliche Weg führt zum Berg Sinai, Jerusalem, der den Freien verfolgt, aber schließlich ohne Erbe bleibt. Die natürliche Familie nennt Paulus nicht schlecht, aber weist darauf hin, dass diese natürliche Familie aber immer im Rahmen der natürlichen und innerweltlichen Rahmen bleiben. Der andere Sohn, Isaak, der eigentliche Sohn, bildet die obere Jerusalem, unsere Heimat, welche nicht nur natürlichen Kräften zu erreichen ist. Er wird zwar verfolgt und bedrängt, erhält aber schließlich die übernatürliche, göttliche Erbe. Zum Haus Gottes zu gehören, reichen also die menschliche Abstammung oder natürliche Ressourcen oder Leistung oder was auch immer nicht aus. Dazu bedarf man die Verheißung Gottes und die ebenfalls von Gott gewirkte Erfüllung der Verheißung. Die Geburt Isaaks bildet in diesem Sinn praktisch die Rechtfertigung aus dem Glauben ab, bedient aber eines anderen Bildes. Man kann also nicht Teil der Familie Gottes werden. Gott macht einen Menschen durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist Teil seiner Familie. Schließlich einige Schlussfolgerungen. In unserer zerstrittenen Welt deckt die Familienmetaphorik die Identität der Christen auf und macht es neu erlebbar. Urheber dieser Familie ist einzig Gott. Es geht nicht darum, was Menschen machen. Es geht nicht darum, wie Abraham nach seinen Überlegungen versucht, die Pläne Gottes zu verwirklichen. Es kommt darauf an, was Gott tut. Der Mensch ist Empfänger der Gaben Gottes. Zweitens, der Mensch wird durch Verheißung und nicht etwa durch Abstammung oder Leistung Teil dieser Familie. Als Teil dieser Familie ist man fähig, zum Wachstum dieser Familie beizutragen, wie es unter anderem auch Paulus getan hat. Paulus macht alles dafür, dass die Familie Gottes wachsen kann, nicht durch seine Leistung, sondern dadurch, dass er das Evangelium und Jesus Christus verkündigt und gegenwärtig macht. In unserer Zeit, die von einer Identitäts- und Zugehörigkeitskrise, besonders nach der Pandemie, gekennzeichnet ist, finde ich dieses Bild der Familie ganz geeignet dafür, unsere eigentliche Identität und Zugehörigkeit neu zu finden. Wenn man zu Christus gehört durch den Glauben, ist man Teil dieser göttlichen Familie, sagen wir mal ganz theologisch, der Dreifaltigkeit. Gott ist unser Vater, Christus ist unser älterer Bruder und dadurch sind wir Geschwister. Wir Christen neigen dazu, immer wieder zu streiten, immer wieder uneinig zu sein. Auf den ersten Blick verträgt das sich nicht ganz mit diesem Familienbild, aber wenn ich auf meine Schwester denke und andere Geschwister sehe, ist das vielleicht ganz natürlich. So können wir auch ankommen in dieser Geschwisterlichkeit, auch wenn wir mal streiten und nicht immer einig sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.